leitend Mitbegründerin ist und eben auch Mitbegründerin von der OLM. Und sie zusammen mit der Sandra Meyer zusammen eine Ausstellung hat gemacht über Elisabeth Gärtner. Und da mir das nochmal sehr nachgekommen ist, habe ich gedacht, ich nehme jetzt den Roman. Habe nicht ganz fertig nochmal gelesen, das ist ja alles seit dem Dunschen, habe eins zusammengelesen, bin heute im Zoo, habe ich gerade gelesen, ich bin im Zoo mit meinen Enkelmeidchen gewesen. Sie haben den Schildkröten angeschaut und ich habe das Stück gelesen.
Das ist
und im Drama auch und so. Aber es hat jemand einfach rufen, wenn er etwas will, ich muss einfach lesen. Stück, es ist interessantes Buch. Ich sage, es ist ein Budenbrox, also es ist jetzt übertrieben, es ist ein Budenbrox aus der Ostschweiz, und zwar aus dem Milieu von der Textilindustrie. Und es ist interessant, weil es ist 1934 rausgekommen und hat einen direkten Bezug von dem, es endet eigentlich genau da in der Aktualität von der Elisabeth Gärtner. Elisabeth Gärtner ist da aufgewachsen im Rheinland, hat also die ganze Erfahrung, die ganze Lebenserfahrung oder die ganze Welt von diesen Stickern in der Ostschweiz, also im Rheintal, mitbekommen und hat quasi da verdichtet eine Geschichte vom 19. Jahrhundert, wo der Ursprung von der Stickerei ist, bis zum Niedergang nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe es nochmal angefangen zu lesen, auch durchgelesen, bekommen, genau bis zum höchste Aktualität, zum Landesstreik und zum Krippen, wie sie das beschreibt. Also, sie beschreibt wirklich, wie das anfängt. Also, sie macht eine Familiensaga, und zwar mehrere Familiensagen. Die Familie Mettler, das wäre die Familie von dem, der aufsteigt, also von der Aufstieg, die Beschäftigung von Heimarbeit bis zur Fabrik und dann das Letzte auch dann. Also einfach die Arbeitnehmerseite, da ist zuerst der Aufsteiger, dann der Sohn, der studiert, also nicht studiert an der Uni, aber studiert als Ingenieur quasi, oder Betreiber, oder heute wird er in St. Gallen die Hochschule machen, also der das übernimmt mit einer gewissen Arroganz. Und es ist ganz klar, ihre ganze Liebe gehört eigentlich den anderen, sie gehört den Sticker. Und da zeigt sie die Stickerfamilie an verschiedenen Familien. Einem, der sie auch, weil er ein bisschen aufmüpfig ist, macht er sich selbstständig als Sticker. Das ist die Familie Braun. Da zeigt er das auch ganz, der ganzen Familie, wie das da viele Frauen auch, was die zu tun haben, machen. Der Sticker am Pantograph, quasi an dieser Maschine. Er entwickelt es daheim und die anderen. Die Frauen sind Fädlerinnen, also die Spüle fädeln. Sie tut das sehr schön einfach in die Story reinpacken. Und dann ist St. Gallen, der Rosenberg, also quasi auch die ganze St. Gallen lebt auf. Auch, was man zum Teil noch in diesen grossen Häusern sieht, mit wie heisst jetzt die Häuser, die um die Jahrhundertwende, die direkten Bezug haben zu den USA. Also die ganze die St. Gallen Stickerei ist einfach in die ganze Welt raus exportiert worden. Das beschreibt sie auch, die Kaufmannsbörse, wie die runtergehen, auch vom Rheinwil heisst es, fiktive Ort. Alle anderen, es kommt Raps vor, es kommt ganz viele Orte, die real sind, aber eins ist da. Der ist also eben quasi Fabrikanten, Ferker auch, das sind die, die den Stoff geben zum Machen. Es ist auch eine Wahnsinnsliebe zum Detail in Bezug auf die Stoffe, also die Spitze, die gemacht wird, wie die ausgeschnitten wird. Ich weiss nicht, ob jemand St. Galler Spitzereien früher in den Fingern hatte, hat man gesehen, wie das da auch von Hand noch ausgeschnitten sind. Also es ist ein Buch, das mit sehr viel Liebe geschrieben ist. Sie ist Sozialistin, Kommunistin, und das merkt man. Sie beschreibt natürlich Streiks. Sie beschreibt aber, wie gesagt, auch den Generalstreik, inwiefern der da ist, halt eben die spanische Grippe und die Soldaten, die einberufen worden sind, für in der Stadt, wie nach Zürich einmarschieren. Also das, wieder die auch noch wegen dem an der Grippe sterben. Wie gesagt, wer sich für Textilindustrie, Stickerei, ist mit dem Roman gut bedient von 1934. Nicht ein moderner Roman, aber trotzdem.
Das ist das Lesbenmagazin Pandoras Box und das war PWM von UOM. Übrigens das und auch schon das letzte Lied von einem Album von OR Records. OR Records in Zürich an der Anwandstrasse. Und wir sind immer noch im Bücherraum F mit Elisabeth Schoris, die eine Reihe von Büchern vorstellt, die sie eben aus den beiden Bibliotheken Schema F und Schema F und Politisch-Philosophische Bibliothek F ausgewählt hat, die jetzt neu an der Jungstrasse 9 in Zürich zugänglich sind. Diese Bücher sind natürlich für sich interessant, wenn sie Elisabeth Schoris so vorstellt. Und sie sind einfach auch als historische Dokumente sehr spannend, wenn wenn sie erzählt, wann sie sie gelesen hat und auch wann diese Bücher geschrieben wurden. Das letzte Buch war Die Sticker von Elisabeth Gerter, ein Buch, das 1938 herausgekommen ist. Ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Eben, es ist schon ein älteres Buch und unglaublich spannend und gut geschrieben. Ein Buch, das ich zufällig einmal bei meinen Großeltern gefunden habe, in einer Ausgabe von Ex Libris, wo so quasi die größten Schweizer Romane vorgestellt wurden. Und es ist tatsächlich einer der größten Schweizer Romane. Aber war mir bis dann nicht bekannt, bis vor etwa 3-4 Jahren. Und ich habe mich sehr gewundert, dass wir dieses Buch nicht zum Beispiel in der Mittelschule gelesen haben als Standardwerk, weil es A, ein großartiges Buch ist und zweitens einfach auch sehr viel über die Geschichte der Schweiz und eben der St. Galler Textilindustrie erzählt und über die Arbeitskämpfe damals. Elisabeth Gerter, auch eine so eindrückliche und spannende Frau, wurde 1895 geboren und ist 1955 gestorben. Sie hat auch als eine der ersten oder wahrscheinlich als die erste ein Roman geschrieben über Krankenschwestern. Schwester Lisa heißt dieses Buch, weil sie selber auch als Krankenschwester gearbeitet hat. Also sie ist sicher eine Schriftstellerin, die es lohnt zu entdecken. Jetzt geht es weiter mit der Buchauswahl von Elisabeth Schoris. Und zwar ist das nächste Buch, das sie bespricht, ist das Buch von Marie Scandé, der Roman Segu von 1984. Und vorher erwähnt sie auch noch kurz das Buch von Buci Emeceta, 20 Säcke Muschelgeld.
Dann ein anderes Buch, das gerade ob d'Orange UT Gerhard war gerade dort, also gerade wenn ich da war. Und obendran war das erste Buch ist das, «Nu Ego». Und ich war in einer Lesegruppe von den 80er Jahren. Jene Neuerscheinungen von Frauen. Nur, also Erzählung, nicht Lyrik, sondern nur Roman oder allenfalls auch Erzählungen. Alles, was damals kam, ist die neue Reihe, so weisse Reihe vom Suchkampf, so dick, wo die neuen Bücher gekommen sind. Also sehr viel, aber auch sehr viel Duras dann gelesen, sehr viel auch schwierige Literatur, Neues, wir haben einfach alles Mögliche gelesen. Und dann eine Zeit lang alles afrikanisch. Das ist Niedernagelneusee, zuerst nordafrikanische und aus dem Maghreb, also aus Ägypten, eine Literatur, die man heute so nicht mehr sich vorstellen kann. Also trotzdem, nein, stimmt nicht, das kommt wieder. Und dann auch aus dem südlichen Afrika. Und eines der ersten, die ich gelesen habe, ist Buci Emeceta. Und dann wollte ich zuerst das vorstellen. Und es war für mich ganz ein ganz wichtiges Buch, 20 Säcke Muschelgeld. Es ist auch spannend, weil ich jetzt habe wieder eine Lesegruppe und da haben wir unter anderem die Bücher, die jetzt kommen, von den Afrikanerinnen, oder auch Amerikaner beispielsweise, also, oder auch in London. Also die Bücher, die jetzt wirklich auf der Bestsellerliste sind von diesen schwarzen Frauen, die zum Teil in Amerika, in London und in Afrika leben. Und das handelt auch, sie ist auch eine von diesen Autorinnen aus den 80er Jahren. Dann aber habe ich mich das, bin ich auch da durchgelaufen, hinter einer Reihe, und habe mich das für das entschieden. Rudi König hat mir gerade gesagt, oh, jetzt hast du das Buch, das ich eigentlich dann wollte vorstellen. Nun, wieso habe ich es genossen? Vielleicht ist es Ihnen einsichtig, wieso. Sie hat jetzt gerade den alternativen Nobelpreis bekommen. Und nicht zuletzt wegen diesem Buch. Sehr gut. Und zum anderen bin ich in dem Januar, mehr aus Zufall, auf Mali gekommen. Und zwar mit der Irene Löbel. Irene Löbel ist eine Freundin von mir und ihre Brüder ist 4 Jahre lang in Bamako für Stetsa gewesen. Und sie hat, der ist zwar jetzt in Nepal, aber sie hat einfach da wollen hingehen und ist klar, sie kommt mit, ich will auf Segu. Und dann sind wir gegangen, 4 Frauen zusammen, haben sie da, wir sind aufgefallen in Bamako, wer geht als Tourist heute im Jahr 2018 auf Mali? Nobody. Auch in Deza sind sie gar nicht froh gewesen, weil es ist ein Sicherheitsrisiko, haben gefunden und haben uns verboten, nach Segu zu gehen. So bin ich zwar in Mali gewesen, aber nicht in Segu. Nun, wieso ist dieser Roman für mich so wirklich unwiderstehlich? Es ist eigentlich auch wie das eine Familiensaga, aber es handelt in Segu. Segu ist eine Stadt, gibt es heute noch, ist sehr wichtig für Musik. Also wer sich für afrikanische Musik, für die Geburt von Blues interessiert, der muss aus Segu. Also es war da gerade eben das Musikfestival gewesen. Letztes Jahr war die noch in Segu. Das Jahr haben sie uns, aber wie gesagt, man soll nicht gehen, man soll kein Spiel gehen. Es war einfach unklar gewesen, ob man soll gehen oder nicht. Nun, Segu ist eine alte Königsstadt und Mali ist vielleicht, es ist für mich auch eine Enttäuschung, aber trotzdem alles spannend gewesen, weil Mali ist ja der Ort von der Lehmarchitektur. Also die ganzen berühmten Moscheen, also die ganze Lehmarchitektur, also das, wirklich, also das ist eigentlich das, ein ganz reiches Erbe. Und in Mali, das habe ich ja auch gelesen, aber ist es als Königreich gewesen, ist ganz wichtig gewesen. Bekannt ist vor allem Timbuktu, da darf man auch nicht gehen. Also und in diesem Zusammenhang habe ich damals den Roman gelesen, es hat mir wie einen Zugang gegeben, auch intellektuell, zu einem anderen Denken von Staatlichkeit. Weil in dem Segu hast du gehabt, Bambara, das sind Landbearbeiter. Du hast die Pölka, also Fulbe, wo Rinderzüchter waren. Du hast, weiss ich, den Namen habe ich jetzt vergessen, von denen, wo Fischer waren. Das Jahr im Januar war immer gar klar gewesen, also auch, man hat sofort gesagt, je suis Pöl, also es war Fulbe, ich bin, Bambara, das ist heute die Sprache, die am meisten gesprochen wird. Das ist quasi die offizielle Sprache, aber nicht nur. Und in dem Buch wird das sehr schön beschrieben, im 19. Jahrhundert, wie sich das verwandelt. Und zwar auch anhand von der Geschichte von einer Familie. Von einer Familie, wo er ein grosser Berater ist vom König, von Segu. Und wie von dem die 4 Söhne, also quasi alle eine andere, etwas anderes repräsentieren. Der eine wird vom Osten kommt der Islam, eben von Timbuktu her. Und wird er quasi ein Gelehrter, ein Islamgelehrter wird. Ein anderer, der nach Amerika verschifft wird, als Sklave, also im 19. Jahrhundert. Einer wird Händler. Und der vierte habe ich zu vergessen. Ja. Auf jeden Fall, anhand dem wird auch langsam der Zerfall von den alten Strukturen. Das Königreich geht weit zurück und hat heute in Mali für eine staatliche Identität eine ganz wichtige Funktion, weil in dem alten Königreich, das war sehr goldreich, gibt es heute noch Gold, geschürft in Mali, zum Teil mit blutigen Händen, bei uns unsere Goldmine war, wo Kinder mit blutigen Händen, mit Merkur, also mit Quecksilber, also es hat dann fast umgeglitzt, aber es war reich an Gold gewesen, also es war ein ganz reicher Staat gewesen, sehr wichtig in der Vermittlung zwischen dem Osten, also Osten nach Osten und bis an die Küste nach im ganzen, in Westafrika. Also die Verbindung ist über das Mali gelaufen und zum anderen haben die eine Charta gegeben, die ähnlich ist aus ähnlicher Zeit wie der Magna Charta, aber zum Teil eben Recht von den einzelnen Menschen. Für sie ist es quasi die afrikanische Menschenrechte-Deklaration wie für Franzosen. Einfach, sie sagen, wir haben 600 Jahre früher in Mali bereits eine Menschenrechtsdeklaration gehabt. Es ist einfach für die Identität oder so wichtig. Zum anderen wird die Geschichte immer erzählt von den Griots. Die Griots sind die traditionellen Sänger. Sie sind heute noch da, aber es hat auch weibliche Griots heute. Und zum anderen aber ist heute die Identität läuft über die Musik, aber sehr viele über Junge, die vermischen die traditionelle Musik mit der heutigen Musik. Mit Hardrock und allem Möglichen. Also aber sehr spannend, sehr identitätsbildend. Und sie nimmt das Neue nicht drin, aber sie zeigt eigentlich, sie mag schafft eine Verbindung von heute in eine afrikanische Kultur hin, wo man nicht kennt. Wieso hat sie das gemacht? Sie ist, Maryse Condé ist keine Afrikanerin. Maryse Condé ist von Guadeloupe, 1937 geboren, aber sie ist natürlich Nachfolger von Sklaven, die auf in die Antillen gekommen sind. Und sie, das ist typisch für damalige Zeit, back to the roots, also wir haben ja auch ein ganzes Epos, das in ganzen Epos, wo er hoch ist, im Fernsehen, eine ganze Szene, Roots, also die ganze Auseinandersetzung mit der Herkunft, also heute wird das zum Teil von einer anderen Ebene eben in diesen neuen Romanen von diesen Frauen auch wiederum gemacht, auch von den Männern, also ich lese aber genau wieder sehr viel afrikanische Literatur. Ja, in diesem Zusammenhang ist sie gefunden, sie ging zurück und schaut, wo sie herkommt und hat dem aus dem raus, weil Mali, Segu, eben diese Stadt wie Timbuktu, die Stadt der Wissenschaft ist gesehen, ist Mali die Stadt. Ist Segu aber auch damals die Stadt der Könige der Bambara-Kultur gesehen. Und wie gesagt, für mich eine wunderbare Geschichte damals gesehen. Ich war in Kasse und habe natürlich Freude gehabt, wo jetzt quasi die sie der Alternative im Nobelpreis überkommen.
Genau, das ist Pandoras Box live auf Radio Lura 97,5 MHz. Elisabeth Joris hat gerade über den Roman Segu gesprochen von Maryse Condé. Maryse Condé hat eben gerade den alternativen Nobelpreis für Literatur erhalten. Der Nobelpreis für Literatur wurde ja dieses Jahr nicht vergeben, wegen quasi MeToo hat sozusagen die schwedische Akademie erreicht und darum wurde dann dieser Preis auch nicht vergeben. Und jetzt hat sich aber sozusagen eine neue, The New Academy gebildet, eine neue Akademie von unten. Und die hat jetzt eben trotzdem einen Preis verliehen, und zwar an Maryse Condé. Und zwei ihrer Romane, nämlich Segu und auch der Roman Wie Spreu im Wind, sind beim Unionsverlag erhältlich. Jetzt hört ihr noch die zwei letzten Bücher, die die Historikerin Elisabeth Joris im Bücherraum F vorgestellt hat. Und zwar sind das Jenische Lebensläufe. Also das Buch heißt Fahrendes Volk, verfolgt und verfemt, Jenische Lebensläufe. Ein Buch, das 1987 herauskam und dann nach einer kurzen Musik auch noch das Buch Doing the Dirty Work von Bridget Anderson, Migrantinnen in der bezahlten Hausarbeit in Europa.
Das nächste Buch, das ich da gewählt habe, muss gerade schauen, ob es da noch Zeit hat, wo es liegt gerade noch drin, ist das über jenische Lebensläufe. Ich habe das gewählt zum einen, weil es mich stunkt, es ist ein wichtiges Buch als historische Marke quasi, weil da ist im Nachhinein Kinder der Landfahrendes Volk verfolgt und verfilmt, herausgegeben von der Radgenossenschaft der Landstraße. Das ist einfach nachdem, dass das quasi eigentlich erst realisiert worden ist, was da gelaufen worden ist, bis 1973, glaube ich. Also, dass man Kinder weggenommen hat, Kinder aus jenischen Familien. Mariela Mehr ist eine wichtige Exponentin, Literaturschaffende von dem, weil das quasi die zuerst mal so eine ganze Sammlung von solchen jenischen Lebensläufen herausgegeben hat. Also Mariela Mehr hat es als Literarin gemacht, mit der Verarbeitung auch von literarische Verarbeitung von ihrer eigenen Biografie. Hier da sind das Interview, das gemacht worden ist vom Honker. Der Honker hat in diesem Zusammenhang eine wichtige Funktion auch nachher über andere Kinder weggenommen, also quasi was Kinder, die in Heim da worden sind. Also die ganzen Diskussionen, die wir heute haben, um jenische, aber auch um Versorgung von Kindern, wo man jetzt quasi im Jahr 2018 offiziell jetzt anerkennt. In diesem Zusammenhang aber ist auch das Buch ein wichtiges Buch. Ich tue nur einen Hinweis darauf geben. Es gibt ganz viel einfach zu lesen drin, wer noch mal Lust hat, eigentlich direkt solche erste Dokumente, Interviews zu dieser Frage zu lesen. Es hat mich auch darum berührt, aber ich kenne den Thomas Honker. Ich finde, er hat ganz eine wichtige Funktion in diesem Zusammenhang mit all den, mit den ganzen Verdingkindern, die angerissen worden ist. Dann eben auch mit den jenischen und zum anderen auch, sage ich es darum, weil jetzt läuft gerade eine Ausstellung zu der jenischen Kultur und die hat gemacht Katrin Rieder, wo mit ihr, wo ich den Tunnelbau herausgegeben hat. Es ist eine fahrende Ausstellung über ein fahrendes Volk, also so. Und ich habe sie nicht gesehen, ich habe einfach eben wegen dem Ding, so, ich muss mir das Wasser am Hals anstatt, habe ich einfach keine Zeit in die Vernissage gehabt. Aber sie läuft jetzt durch die Schweiz, sie wird auch irgendwo im Kreis im Umfeld von Zürich kommen. Ist von der Bridget Anderson. Das hat jetzt einen direkten aktuellen Bezug. Es ist ein relativ neues Buch. Dann hat sie es rausgegeben. 2000 ist es Originalausgabe erschienen unter dem Titel Doing the Dirty Work. 2000 in New York. Und die deutsche Ausgabe ist von 2006. Und es ist wieder neu auf das Buch bezogen worden. In einem sehr starken Artikel, der für mich sehr wichtig ist, ist Doing the Dirty Work. Das ist mit der Frage, who is doing the dirty work im im deutschen Sprachgebrauch, und zwar im Zusammenhang mit der ganzen Frage von der Migration und der Hausarbeit. Ich bin